So, liebe Emanuele, heute gibt es eine scharfe Predigt. Das ist ja schon mal eine Ankündigung, eine scharfe Predigt. Und dazu habe ich, wie Michael schon angekündigt hat, ein scharfes Instrument mitgebracht. Das ist ganz schön scharf. Ja, Andrew und Sabine, ich weiß schon, was ich tue. Ja. Müsst jetzt nicht gleich zittern. Ja, was macht er da? Ne? Also dieses Teil hier ist echt scharf, so ein Skalpell. Ist spitz und scharf, und wenn dieses Teil in einem Krimi vorkommt, ist meistens einer tot hinterher. Ja? Oder wenigstens schwer verletzt. Aber dafür ist das Skalpell nicht gemacht. Es ist nicht die Aufgabe eines Skalpells oder die vorrangige, Leuten weh zu tun. Das ist nicht das Ziel. Das passiert zwar vielleicht, aber wenn es jemand gebraucht, um jemanden weh zu tun oder gar umzubringen, dann missbraucht er ein Skalpell. Ein Skalpell ist keine Waffe, es ist ein Werkzeug, ein Instrument. Und wenn der Arzt oder die Ärztin das in die Hand nimmt, dann nicht, um zu verletzen oder zu töten, sondern das Ziel ist es, Heilung zu bringen. Dass etwas, was krank ist, wieder gesund wird. Ja, nochmal, es lässt sich nicht ausschließen, dass es weh tut, wenn man es verletzt. Und wisst ihr, genauso ist es mit diesen Sendschreiben in Offenbarung 2 und 3. Sie sollen Heilung und Rettung bringen. Sie haben ein gutes Ziel, eine gute Absicht. Ja, sie halten uns manchmal den Spiegel vor und das kann richtig wehtun. Aber es ist heilsam, weil das Böse, das Negative weg soll, damit wir und damit Gemeinden wachsen können. Nicht unbedingt zahlenmäßig, aber in der Beziehung zu Christus. Allerdings kannst du gleichzeitig ein Sendschreiben als Waffe missbrauchen und andere damit verletzen und ihnen wehtun, um vielleicht Recht zu behalten. Dann werden andere niedergemacht. Es steht schon im Sendschreiben an die Gemeinde in XY und genauso bist du. Aber dafür sind uns die Sendschreiben nicht gegeben. Das Ziel ist immer Heilung und Heil, Umkehr und Neuanfang. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir mal gut hingucken, was da steht. Ganz am Anfang, da heißt es, an den Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe. Heute geht es um Thyatira, da steht an den Engel, wer oder was auch immer das ist. Manche sagen, es ist ein Gemeindeleiter, es ist die Gemeinde. Was, ja, ist, ja. Aber dieses Sendschreiben ist für die Gemeinde in Thyatira. Und es ist nicht dafür gedacht, dass die Gemeinde in Thyatira zur Gemeinde in Pergamon oder in Sardes oder weiß der Kuckuck wohin geht und sagt, hier, da steht geschrieben und wir sagen euch. Es bedeutet, ich lese und höre diese Worte für mich, persönlich, für uns als Gemeinde. Wenn wir diese Worte hören, gerade das, wo Jesus Kritik äußert, dann sind wir immer selber betroffen. Jeder von uns. Und wir hören für uns. So wie ich, als ich die Predigt geschrieben habe, für mich gehört habe, so hört ihr bitte für euch und nicht für die anderen. Deswegen ist jede Gemeinde angesprochen. Und natürlich haben diese Sendschreiben eine Geschichte über die Jahrhunderte hinweg bis heute. Aber ich glaube, wer sie liest, sollte immer einsetzen, an XY schreibe und sich selber meinen und nicht irgendwelche anderen Leute. Und in dem Sinn lese ich es euch mal vor, was Jesus der Gemeinde in Thyatira ausrichtet. An den Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, so spricht der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und Beine wie Golderz. Ich kenne deine Taten, deine Liebe und deinen Glauben. dein Dienen und deine Geduld. Und ich weiß, dass du in letzter Zeit mehr getan hast als am Anfang. Aber ich habe gegen dich, dass du Isebel, eine Frau, gewähren lässt. Sie gibt sich als Prophetin aus und lehrt meine Knechte und verführt sie, Unzucht zu treiben und Götzenopferfleisch zu essen. Ich habe ihr Zeit gelassen, umzukehren, aber sie will nicht umkehren und von ihrer Unzucht ablassen. Siehe, ich werfe sie auf das Krankenbett und alle, die mit ihr Ehebruch treiben, bringe ich in große Bedrängnis, wenn sie sich nicht abkehren vom Treiben dieser Frau. Ihre Kinder, Klammern, damit sind wahrscheinlich ihre Anhänger gemeint, nicht die echten Kinder, weil die können ja nichts dafür. Ihre Kinder werde ich töten, der Tod wird sie treffen. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Herz und Nieren prüft. Und ich werde jedem von euch vergelten gemäß seinen Taten. Aber euch Übrigen in Thyatira, denen, die dieser Lehre nicht folgen und die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben, sage ich, ich lege euch keine andere Last auf. Aber was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Wer siegt und bis zum Ende an den Werken festhält, die ich gebiete, dem werde ich Macht über die Völker geben. Er wird sie weiden mit eisernem Zepter und sie zerschlagen wie Tongeschirr. Wie auch ich solche Macht vom Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wow! Jede Menge Bilder, Vergleiche, Andeutungen, Anspielungen, Offenbarung halt. Wer Offenbarung liest, der kennt das, dass da ganz viel so in Bildern und so weiter ausgedrückt wird. Und deswegen werden wir heute auch nicht alles uns genau anschauen können. Ich würde gern ein paar Schneisen schlagen, ein paar Dinge uns angucken, einen Teil. Zunächst nochmal Thyatira. Michael hat euch schon die Karte gezeigt, eine Stadt in der heutigen Türkei, wie alle anderen Städte der Sendschreiben auch. Aber im Gegensatz zu den anderen, Thyatira ist die kleinste der Städte, an die ein Sendschreiben ging. Und damit sie nicht traurig sind, haben sie dafür das längste. Ja? Also so als Ausgleich, die kleinste Stadt kriegt das längste Sendschreiben. Vielleicht, dass sie sich auch ein bisschen beachtet fühlen. Thyatira ist auch keine berühmte Stadt damals gewesen, keine prächtige Stadt. Das ging irgendwie los, so als Garnisonsstadt. Dort wurden Soldaten stationiert, weil da war die Straße nach Pergamon. Das war die Hauptstadt. Und damit da nicht irgendwelche Leute ständig durchliefen, die da nicht laufen sollten, kamen da Soldaten hin. Die haben aufgepasst. Und wo Soldaten waren, siedelt sich dann nachher so alles ringsherum an. Es kamen Handwerker, weil eine Straße da war, kamen Händler. Es war eine Wohn- und Arbeitsstadt, eher zweckmäßig gebaut, nicht unbedingt schön. Also wie gesagt, also so ein Wochenendtrip für Sightseeing oder kulturelle Highlights hast du da nicht hingemacht. Da hast du halt gelebt, bist du durchgemarschiert, wenn du irgendwo hin wolltest, hast vielleicht mal kurz übernachtet, um dann weiterzulaufen. So eine Durchgangsstadt. Man reiste durch oder man machte dort Geschäfte. Aber weil man dort auch Geschäfte machte, wuchs auch so langsam der Wohlstand. Lydia, wir haben es schon gehört, kommt von dort. Die Frau aus Apostelgeschichte, sie war Purpurhändlerin und Thyatira war eine der Hochburgen für Purpur. Da hatte sie Connections und deswegen konnte sie diesen edlen Stoff dann auch verticken. Genauso war es mit Erz, mit Golderz und so weiter. Alles das gibt's. Das habt ihr ja gehört am Anfang. Das heißt, Jesus hat Beine wie Golderz, was seine Standfestigkeit, seine Durchsetzungskraft ausdrücken soll. Aber dieses Bild Golderz, das hat bei den Leuten in Thyatira Klick gemacht. Da konnten sie sich drunter was vorstellen. Also wohl gesagt, Thyatira war keine schöne, aber eine wohlhabende Stadt. Und jetzt nimmt Jesus die Gemeinde, die dort in dieser Stadt ist, in Augenschein. Und dann heißt es, dass er Augen hat wie Feuerflammen. ich weiß nicht, wie es euch gewinnt, so das hört, ich finde es ein bisschen gruselig. Ja? So Augen wie Feuerflammen. Ne? Ich weiß nicht, warum mir auf Insta gerade immer so Kurzfilme über Vampire vorgeschlagen werden. Und da gibt es auch so ein Vampirsystem. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr das auch. Und da ist immer, dann ist dieser Mensch jetzt ganz normal und plötzlich werden seine Augen so blau, grün, rot, was weiß ich auch immer. Und das schaut so monstermäßig gefährlich aus. Ne? Und Augen wie Feuerflammen, da denkt man sich, was wird jetzt eigentlich das? Ne? Was kommt da auf uns zu? Aber das ist gar nicht damit gemeint. Es ist gemeint, dass Jesus den Durchblick hat. Und das Erste, was Jesus sieht, ist gut, ist positiv. Und das ist kein psychologischer Trick. Das kennt ihr, ne? Wenn ihr irgendwas ansprechen müsst, dass man sich erstmal überlegt, was ist alles gut, ne? Damit man da so die Watte aufbaut, bevor man dann die Bruchlandung drauf macht, dass man nicht so hart fällt. Ja? Und jeder sitzt da und hört sich das Lob an und dann wartet aber schon aufs Aber. Ne? Jesus sieht wirklich das Positive und Gute. Das ist echt. Das ist so gemeint. Und manchmal, da denkt Jesus besser von dir als du selber. Manchmal denkt er besser von uns als Gemeinde als wir selber. Also wenn er diese Aufzählung hier so sieht, ich kenne deine Taten, du redest nicht nur, du tust was, deine Liebe, deinen Glauben, dein Dienen und deine Geduld. Und ich weiß, dass du in letzter Zeit mehr getan hast als am Anfang. Wow, ich finde das Hammer, wenn Jesus das sagt. Ihr habt mehr getan als am Anfang. Liebe Emanuel-Gemeinde, wisst ihr, was das heißt? Das ist, als würde Jesus sagen, ihr seid jetzt besser drauf als vor 20 Jahren, als ihr angefangen habt. Und das ist ganz schön schwierig, weil wir waren damals ziemlich gut drauf. Ihr setzt euch mehr ein. Ihr seid ein größerer Segen. Ihr seid motivierter. Ganz ehrlich, was wäre das für ein Lob? Boah, ich würde es gerne über mich hören. Ich weiß nicht, ob Jesus das über mich sagen kann. Aber ich würde es gerne hören. Ihr redet nicht nur. Ihr tut was. Ihr seid von Vertrauen und Liebe geprägt. Ihr dient einander und anderen. Und ihr könnt warten. Gott sieht das Gute. Und er sieht auch das, was kein anderer sieht. Deinen stillen Dienst, den niemand wahrnimmt. Wenn du zum Telefonhörer greifst oder einen Besuch machst oder was auch immer. Das freundliche Wort zum Nachbarn. Er sieht deine großzügige Spende, die dich tatsächlich etwas kostet. Und er sieht deinen Einsatz für sein Reich, bei dem du dich manchmal fragst, bin ich eigentlich verrückt, dass ich das alles mache? Und Jesus sagt, nein, du bist nicht verrückt. Ich sehe das alles. Und ich freue mich drüber. Und das meint er ehrlich. Und wenn Jesus dich und uns als Gemeinde wahrnimmt, dann nimmt er eben auch die Sonnenseiten wahr. Nicht nur die Schattenseiten. Er nimmt auch die Sonnenseiten wahr. Und er freut sich von Herzen drüber, über das, was gut läuft. Ja, und es wäre kein Sendschreiben, wenn jetzt nicht das Aber käme. Ich weiß es, wenn nicht jetzt auf einmal das Skalpell kommt. Und Jesus sagt, ich sehe aber auch den wunden Punkt bei euch. Er blickt tatsächlich durch. Und dann kommen diese Sätze, aber ich habe gegen dich, dass du Isabel eine Frau gewähren lässt. Sie gibt sich als Prophetin aus und lehrt meine Knechte und verführt sie, Unzucht zu treiben und Götzenopferfleisch zu essen. Isabel, wahrscheinlich nicht ihr richtiger Name, ein Synonym. ein Bild, was ihren Charakter beschreiben soll. Übrigens, das ist hier nicht frauenfeindlich gemeint, weil der letzte Bösewicht war Bileam, das war ein Mann. Im letzten Sendschreiben. Ja, wir kriegen alle unser Fett ab an der Stelle. Ja? Heute ist halt Isebel dran, eine Verführerin. Und Isebel ist eine der düstersten Gestalten, finde ich, des Alten Testaments. Könnt ihr die Geschichte nachlesen im ersten Buch Mose. Sie war die Frau des Königs Ahab. Sie kam aus dem Nachbarland Sidon, hing einer anderen Religion an und sie förderte den Götzendienst in Israel. Baal und Aschera waren ihre Lieblingsgötzen. Fruchtbarkeitsgötter, die standen für Erfolg, für Liebe, für Wachstum und Lust und das alles ohne jede Grenze. Zu ihren Ehren wurden ausschweifende Gottesdienste gefeiert, oft verbunden mit sexuellen Orgien. Also in der Antike waren Götzendienst und sexuelle Ausschweifungen oft miteinander verbunden. Und vieles, was wir heute erleben, gab es damals schon. Orgien sind keine Erfindung unserer Zeit. Viele sexuelle Praktiken, die gab es damals schon. Auch in Thyatira. Weil in Thyatira gab es mächtige Zusammenschlüsse von Handwerkern und Händlern. Gilden, Zünfte, wie immer man das nennt. Und jeder, der ein Geschäft machen wollte, der zu Geld kommen wollte, musste Mitglied in einer dieser Gilden sein. Sonst lief das nicht. Und jede dieser Gilden hatten ihren eigenen Götzen. Und dafür machten die Versammlungen, Festgelage, Geschäftsessen, bei denen Götzendienst und sexuelle Ausschweifungen gefeiert wurden. Und wahrscheinlich bezieht sich das Sendschreiben auch darauf. Wenn ihr aber ins Alte Testament guckt, dann werdet ihr feststellen, dass das Wesen von Isebel mehr ist, als was mit Sex und so zu tun hat, sondern es geht um eine Grundhaltung. Und die Grundhaltung von Isebel, und ich glaube, dass das ein Götze ist, der bis heute da ist. Und wir ihn immer mehr sehen. Der Götze heißt, nimm dir, was du willst. Nimm dir, was du willst. Hauptsache, es geht dir gut. Hauptsache, du bist glücklich dabei. Hauptsache, du fühlst dich frei. Lass dich von nichts und niemanden einengen. Grenzenlosigkeit. Am deutlichsten wird es in der Geschichte von Naboth. Auch im ersten Buch Mose. Naboth hat den Weinberg geerbt, seit langen Jahren in Familienbesitz. Und Isebels Mann, der König Ahab, der fand diesen Weinberg irgendwie toll. Der hatte wahrscheinlich hunderte von Weinbergen. Aber wie es so ist, den wollte er unbedingt haben. Und Naboth hat gesagt, nee, verkaufe ich nicht. Das ist Familienbesitz. Gottes Wort sagt, dass wir dieses Familienbesitz behalten sollen. Ich vertraue Gott. Ich gehöre zu ihm. Ich werde nicht sein Gebot übertreten. Ich werde dir diesen Weinberg nicht verkaufen. Und Ahab muss lernen, dass man mit Geld nicht alles kriegt. Und Isebel guckt ihren Mann an und sagt, was bist du denn für ein Waschlappen? Du bist der König hier. Lass dir von so einem Weinbauern das verbieten, was du gern hättest? Sag mal, geht's noch? Lass dich einengen? Mensch, weg mit diesem schlechten Gewissen, weg mit diesen religiösen Zwängen. Du bist der König, du bist unantastbar. Nimm dir, was du willst. Und dann zettelt sie eine Intrige an. Am Ende wird Naboth gesteinigt und Ahab beschlagnahmt den Weinberg. Skrupellos, egozentrisch, ich bin der Mittelpunkt. Und ganz ehrlich, wenn ihr in unsere Weltpolitik schaut, erlebt ihr das heute noch im Verhalten von diktatorischen alten Männern. Ich nehme mir, was ich will. Ich bin der Mittelpunkt. Und ich bin unantastbar. Die Epstein-Files lassen grüßen. Ich nehme mir, was ich will. Aber wenn wir dann innehalten und daran denken, dass die Sendschreiben ja eigentlich nicht für die, sondern für uns geschrieben sind, dann fällt uns auf, das ist doch auch irgendwo in unserem Herzen. Das wiederholt sich doch auch an vielen Orten im Kleinen und auch bei mir. Diese Haltung, die wohl auch die Isabel in Thyatira hatte, die den Christen gesagt hat, du willst Geschäfte machen und ordentlich Geld verdienen und dazu musst du in heidnische Gottesdienste, dann geh doch hin. Es gibt da sogar lecker Essen, kostenlos. Nimm dir, was du willst. Und die attraktive Priesterin gibt es noch mit dazu. Gott ist doch nicht kleinlich, sagt Isabel, was denkst du denn? Gönn dir das, er gönnt dir das auch. Nimm dir, was du willst, das steht dir schließlich zu. Und Isabel steht für ein grenzenloses Leben. Es gibt kein richtig und kein falsch mehr. Da ist niemand da, der die Grenze zieht. Und wisst ihr, dabei geht es nicht darum, dass Christen sündigen. Es geht nicht darum, muss ich sehr deutlich sagen, dass jemand sündigt, dass jemand scheitert, dass jemand daneben langt, dass jemand sich falsch verhält, dass jemand nicht stark genug ist, um der Verführung zu widerstehen. Das passiert jedem von uns täglich. Wir sind Menschen. Wir haben unsere guten Seiten und trotzdem sind wir auch egoistisch, feige, ängstlich, was auch immer. So sind wir. Dafür ist Jesus gestorben. Er kennt uns, er kennt unsere Versuchlichkeit und ja, er denkt manchmal besser von uns, als wir von uns denken, aber er macht sich auch nicht so viel vor, was unser Wesen anbelangt, wie wir uns manchmal vormachen. Er kennt uns und er liebt uns sogar, wenn wir zum 100.000. Mal in die gleiche Falle tappen. Aber was da in Thyatira passiert, ist diabolischer. Hier wird nicht der Sünder durch Gnade gerechtfertigt, sondern die Sünde wird gerechtfertigt. Hier wird falsch richtig und schwarz wird weiß. Und das Übertreten der guten Ordnungen Gottes ist keine Sünde mehr, sondern mein gutes Recht. Und dann wird es schwierig. Das Ganze wird dann auch noch theologisch begründet. Isabel sagt, ich bin eine Prophetin. Sie hat theologische, geistliche Autorität. Prophetin heißt, ich kenne Gott und ich weiß, was er möchte. Beliebtes Argument, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott. Es geht nicht darum, was du dir vorstellen kannst. Es geht darum, wie Gott ist. Und diese Verführung, die greift bis heute. Da sagt der Choleriker, vor dem alle zittern und der ständig hochgeht, Gott hat mich so geschaffen, das ist meine Persönlichkeit. Und wir lesen doch schon in der Bibel, alles, was Gott schafft, ist sehr gut. Das sagt die Finanzberaterin, Gott will doch, dass es mir gut geht, dass ich finanziell meine Familie ernähren kann. Da kann es doch nicht falsch sein, wenn mir meine Profession wichtiger ist als die Risiken für die Kunden. Und da sagt der Student, der jedes Wochenende ein anderes Mädchen abschleppt, das ist schon okay. Ich habe das mit Jesus abgeklärt im Gebet. Ich brauche das eben. Und dann sagt der Pastor, der seine Macht missbraucht, was wollt ihr, die Gemeinde wächst doch. Das kann doch nicht verkehrt sein, wie ich hier leite. Und ja, das sind extreme Beispiele. Und sie sind auch verfälscht, aber sie sind nicht erfunden. Sie sind am alle ihren wahren Kern. Und das Muster dahinter, ich glaube, das steckt in jedem von uns. Es ist dieses Projekt schönes Leben. Das wird zum Götzen. Und ob es richtig ist oder nicht, entscheidet mein Gefühl, ob ich mich gut dabei fühle. Und wenn es mich glücklich und zufrieden macht, dann kann es nicht falsch sein. In Klammern. Nicht alles, was mich unglücklich und unzufrieden macht, ist deswegen richtig. Ja? Das hatten wir auch mal. Das ist auch falsche Theologie. Ist genauso falsch. Das gleiche Denken, weil es auch vom Gefühl abhängt. Ja? Sondern es geht darum zu fragen, was will Gott? Mal ganz ehrlich, es wäre doch keine Verführung, wenn du von Anfang an sagen würdest, oh, das ist doof, das mache ich nicht. Keiner wird auf die Idee kommen, wenn er sagt, hier, du, ich habe hier was, du, wenn du zum Götzen gehst, das ist ganz schrecklich. Und dann würde keiner hingehen. Verführung malt immer ein positives Bild. ja, sollte Gott gesagt haben. Da wird Erfüllung versprochen, Freiheit, tolle Gefühle. Sonst würde doch keiner auf die Verführung reinfallen. Und in diese Situation hinein spricht Jesus. Und ja, er ist der Liebende, er ist der Gütige, er ist der Barmherzige, aber er ist eben auch der heilige Gott. Und ja, Gott ist gut und er gönnt dir Gutes. Wie gesagt, nur weil es dir damit schlecht geht, heißt es nicht, dass das automatisch der Wille Gottes ist. Nein, es gibt auch diese guten Sachen, die Gott dir gönnt, von Herzen. Aber es ist nicht das entscheidende Kriterium. Das entscheidende Kriterium ist nicht, wie es mir dabei geht, sondern es ist der Wille Gottes, die Ehre Gottes. Und dann kann es mir auch mal dreckig gehen und es kann trotzdem richtig sein. Und es kann mir auch mal richtig gut dabei gehen und es kann auch zur Ehre Gottes sein. Die Frage ist, worauf kommt es an? Und es heißt hier, die Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Herz und Nieren prüft. Er hat Augen wie Feuerflammen. Er blickt durch. Und er durchschaut Isebels Manöver und er ruft zur Umkehr. Nochmal, das Skalpell ist nicht dazu da, um Isebel und alle, die da mitmachen, niederzumachen. Sondern Jesus sagt selber, ich habe ihr Zeit gelassen, umzukehren. Aber sie will nicht umkehren und von ihrer Unzucht ablassen. Jesus setzt das Skalpell an, damit sie umkehrt. Und wisst ihr, manchmal kommen wir, wie die Gemeinde in Thyatira, ins göttliche MRT. Und dann guckt er, was ist da alles drin. Und dann werden die wunden Punkte aufgedeckt. Und die Frage ist, wie gehe ich dann damit um? Und wisst ihr, was gut ist, wenn wir nicht darauf warten, dass Gott selber aktiv wird, sondern wenn wir ihn einladen, unser Herz zu prüfen, reinzugucken. Und wir haben in den Psalmen viele Gebete dafür. Eins davon finden wir zum Beispiel am Ende vom Psalm 139, wo David betet, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Weil wir uns selber manchmal so viel vormachen. Ich glaube, der Mensch, den wir am meisten anlügen, sind wir selber. Erkenne mich, Gott. Guck in mein Herz hinein und sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Und dann, bitte leite mich auf ewigen Wege. Prüfe mich und leite mich, auch wenn ich umkehren muss, auch wenn ich um Vergebung bitten muss. Und wisst ihr, wenn in Offenbarung, dann in Sendschreiben immer steht, wer überwindet, wer festhält, dann geht es nicht darum, jetzt besser zu werden, sondern dann geht es darum, Gott Recht zu geben. Das heißt überwinden. Nicht wir überwinden die Welt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und der Glaube sagt, Gott, ich gebe dir Recht. Ich höre auf, mich selber zu rechtfertigen. Ich bitte dich um Vergebung. Und ich lade dich ein, mein Leben neu zu machen. Das ist Umkehr. Das sind die Werke, die uns ausmachen. Ich dulde es nicht, dass sich falsche Gedanken in meinem Herzen festsetzen. Ich will mich an Gottes Worten orientieren. Und wenn er durch seinen Heiligen Geist zu mir spricht, dann gebe ich ihm Recht und kehre um. Das ist das Diabolische an der Lehre der Isebel, dass man nicht mehr umkehren muss, wenn ja sowieso alles richtig ist. Aber das ist der Kern unseres Glaubens, dass Christus uns vergibt, wenn wir unsere Schuld bekennen. Und für diese Haltung gibt es dann tatsächlich auch eine Belohnung. Ich werde ihm den Morgenstern geben. Damit ist nicht dieses Ritterwerkzeug gemeint, nein, mit so einer Kugel, sondern tatsächlich der Stern, der am Morgen aufgeht. Und in der Offenbarung ist der Morgenstern, der kommt, Jesus selber. Und das heißt, wer so lebt, der wird in einer engen Verbindung mit Jesus leben. Ist ja auch logisch, wenn ich Vergebung brauche und immer wieder zu ihm kommen muss, dann brauche ich einen guten Kontakt zu ihm. Dann bleibt die Beziehung lebendig, weil ich sage, ich mal wieder, sorry Herr, verzeih mir und mach mein Herz neu. dann kriege ich eine feste Beziehung zu ihm. Weil Logo, wir brauchen ihn, sonst wird das Ganze ja nichts. Aber es bedeutet gleichzeitig, der auferstandene Christus geht über deinem Leben auf. Er strahlt in dich hinein und er strahlt durch dich hindurch. Und dann bricht was Neues an. Das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist überall da, wo Menschen den Willen Gottes tun. Und wo der Morgenstern aufgeht, da wird es hell. Die Nacht vergeht, der neue Tag bricht an. Und Jesus, der Morgenstern, strahlt durch dich und mich. Und damit es besser strahlen kann, setzt er ab und zu das Skalpell an und sagt, Freunde, da muss was weg. Dann reinigt er Wunden und heilt. Unsere Aufgabe ist es dann, stillzuhalten und als Gemeinde uns hinzustellen oder als Einzelne sagen, hier bin ich Herr, reinige mich, meine Gedanken, meine Gefühle, meine Worten und meine Taten. Eine scharfe Predigt, ich weiß, aber eine Predigt, die Heilung bringen will. Und zuallererst geht es um dich. Und deswegen lade ich euch ein, dass wir zusammen mit dem Lobpreisteam, wenn ihr möchtet, es als Gebet singen, reinige mein Herz.